Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe es jetzt, glaube ich, mal wieder länger nicht erwähnt. Für Leute, die neu auf meinem Kanal sind, mein Name ist Lia, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Und auf meinem Kanal findet ihr so 2 bis 3 Mal die Woche Vermisstenfälle, Mordfälle, die ungeklärt sind, genauso wie natürlich auch geklärte Fälle, womit ich auch jetzt bald mal wieder ein bisschen mehr beginnen möchte, aber das kostet halt immer relativ viel Zeit auch und ich möchte da sehr genau arbeiten. Ich freue mich über jeden, der mich abonniert, der vielleicht Kanalmitglied werden möchte oder ja, einfach die Videos teilt, kommentiert oder einen Daumen nach oben gibt. Das hilft dem Algorithmus auch schon. Ja, heute habe ich einen Mordfall für euch, der sich über die Schweiz, Österreich und am Ende sogar Italien, Südtirol gezogen hat. Finde ich auch alles äußerst komisch. Der Fall ist aus 1998. Ich hatte den bei Sat.1 Gold gesehen und habe von dem Fall vorher noch nie irgendwas gehört. Weder von euch in den Kommentaren, ich frage euch ja auch immer mal wieder nach Mordfällen, noch, dass ich ihn irgendwo anders mal gelesen habe. Aber vielleicht kennen ihn ja einige von euch. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Fall. Heute soll es um einen Fall aus Österreich gehen, genauer gesagt aus Graz, aus dem Jahr 1998, zumindest startet der Fall in Graz. Und zwar geht es um den ungesühnten Mord an Ulrike Reistenhofer. Sie war eine 18-jährige Studentin aus Graz und sie plante am 8. August 98 nach Zürich zur Street Parade zu fahren. Die ist vergleichbar mit der Love Parade, die es hier in Deutschland mal gab. Ulrike fuhr damals mit dem Zug nach Zürich, wo sie ein guter Freund abgeholt hat, mit dem sie auf die Street Parade gehen wollte. Damals waren da ungefähr ca. 800.000 Menschen, also ziemlich viele, die zusammen dort gefeiert haben. Und nachdem Ulrike und der gute Freund die Nacht natürlich zum Tag gemacht haben dort, legen sie sich ein paar Stunden in einen Park auf eine Decke und holen etwas Schlaf nach. Ulrike plante dann aber, ohne besonders viel geschlafen zu haben, um 13 Uhr nach Hause fahren zu wollen mit dem Zug. Sie stieg dann in den Eurocity und lernte andere Leute der Street Parade kennen, die auch nach Innsbruck fahren wollten, um dort umzusteigen. Das war unter anderem ein Pärchen und ein jüngerer Mann, die mit ihr zusammen in so einem Abteil gesessen sind. Und um 17.09 Uhr, am mittlerweile ja schon 9. August, erreichte der Eurocity dann auch Innsbruck. Dort stieg auch das Pärchen aus, was ja mit Ulrike in der Bahn gesessen hat und die sehen Ulrike auch nochmal in der Bahnhofshalle in Innsbruck. Und es wurde auch nachgewiesen, dass Ulrike dort um 17.24 Uhr noch Geld vom Bankautomaten abholte. Ich meine, das waren circa 100 Schilling. Und von Innsbruck wollte Ulrike ja eigentlich dann weiterfahren nach Graz nach Hause. Aber was dann in Innsbruck passierte, das ist wohl bis heute ein vollkommenes Rätsel. Einige Stunden später nämlich taucht Ulrike dann in Ehrenburg auf, das ist in Südtirol, also in Italien. Wie sie dorthin gekommen ist, ob sie in einen falschen Zug gestiegen ist oder von jemandem mit dem Auto mitgenommen wurde, das ist alles bis heute nicht geklärt. Um 22 Uhr ging Ulrike in ein Café dort in Ehrenburg und kaufte sich dort Gletschereisbonbons. Die Verkäuferin erinnert sich auch noch gut an Ulrike, weil sie sehr auffällige Schuhe getragen haben soll. Und auch erinnert sie sich, dass Ulrike ihr damals sehr verlassen vorgekommen ist und irgendwie auch hilflos. Als Ulrike aber dann das Café verließ, ging sie ihr sogar noch ein paar Schritte hinterher, bis die Tochter der Verkäuferin oder Inhaberin dieses Cafés der Mutter sagte, sie soll das doch lassen, Ulrike wäre alt genug und würde sicherlich klarkommen. Sie konnte also leider auch nicht sagen, ob Ulrike draußen vielleicht in Begleitung war oder welchen Weg sie dann einschlug, in welche Richtung sie ging. Und das finde ich auch sehr traurig irgendwie, weil die Verkäuferin spürte ja damals, irgendetwas stimmt nicht mit Ulrike und dass es ihr nicht gut geht und dass sie sich irgendwie ja verlassen dort fühlte. Das merkte die Verkäuferin ja und vielleicht hätte man Ulrike einfach mal ansprechen sollen und ihr helfen sollen. Das kann man jetzt so leicht sagen, keiner wusste ja, was danach passiert, aber vielleicht hätte das noch irgendwas verhindert. denn am 10. August 1998 gegen 10.30 Uhr finden zwei Kanufahrer in Kienz-Pustertal am Ufer der Rienz, einem Fluss in Südtirol, die tote Ulrike. Sie hatte nur ihre Kleidung bei sich, die Sachen, die sie eigentlich dabei hatte, wie ihren Rucksack, ihr Portemonnaie, ihr Reisepass, den Ausweis, die Decke und andere Kleinigkeiten, die waren alle nicht mehr da. Der Mörder Ulrikes, der wollte also, dass man ihre Identität nicht so schnell feststellen konnte. Aber Ulrikes Mutter, die beschlich von Anfang an ein ungutes Gefühl. Sie meldete Ulrike nämlich am 10. August als abgängig in Österreich. So vergingen aber noch einmal fast 14 Tage, bis die italienische Polizei davon mitbekam, dass ein Mädchen zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Und Ulrikes Mutter musste dann auch nach Kienz fahren und ihre Tochter dort identifizieren. Ulrike starb an schweren Kopfverletzungen. Ein Kilo schwerer Stein traf sie seitlich am Hinterkopf. Ulrike wurde auch zusätzlich noch gewürgt und vielleicht wollte auch der Täter mit den Schlägen auf den Kopf sicher gehen, dass sie auch wirklich stirbt. Ulrike muss sich auch sehr heftig gewehrt haben. Man fand in ihren Händen später ihre eigenen Haarbüschel wieder. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, ja, läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Auch stellte man übrigens bei der Obduktion fest, dass das eindeutig auch Ulrike war, die da in dem Café gewesen ist, denn diese Gletschereisbonbons, die sie da gekauft hatte, stellte man später auch in ihrem Körper fest und auch ihre Mutter sagte, dass sie die immer gerne gekauft hat und die beiden das immer so beim Kino, hat sie in dem Interview erzählt, sich dann immer so zu sich genommen haben. Aber man fand leider nicht nur die Bonbons in Ulrikes Körper, sondern auch Ecstasy. Also man hat festgestellt, dass sie Ecstasy konsumiert hat. Vermutlich hat sie diese auf der Street Parade erhalten, würde ich jetzt mal sagen, oder von jemand bekommen, mit dem sie unterwegs gewesen ist. Vielleicht hat sie sie auch selber aus Graz mitgebracht. Das steht natürlich nicht fest. Und das wirkt natürlich auch einige Stunden im Körper. Vielleicht bekam sie die Pille aber auch von ihrem Mörder, ein paar Stunden bevor sie gestorben ist. Und eigentlich soll Ecstasy ja entspannend wirken und Glücksgefühle auslösen. Aber es kann halt auch Halluzinationen machen oder eben auch ins Gegenteil umschlagen. Und niemand weiß, ob Ulrikes Mörder auch eine Tablette vielleicht davon genommen hat und dass sich bei ihm vielleicht ins Gegenteil umgeschlagen hat. Auch das ist nicht ganz raus. In einer Sendung von Aktenzeichen XY, die aber sehr kurz nach dem Mord aufgezeichnet wurde, gaben damals Zeugen zu Protokoll, dass an der Stelle, wo die Kanufahrer damals parkten und Ulrikes Leiche gefunden haben, dass da in der Nacht zuvor, also in der Nacht vom 10. August, ein Fiat Tipo mit offener Tür stundenlang stand. Das haben die halt auch alle sich so gut gemerkt, weil es natürlich dunkel war und es gefährlich war, weil diese Tür halt mitten in die Fahrbahn ragte und würden die Autos da nicht anhalten, wäre natürlich ein Unfall passiert. Und einige Stunden stand der dann da eben so. Ob dieser Fiat Tipo im Nachhinein allerdings jetzt immer noch heute eine Rolle spielt, das ist mir nicht bekannt. Auch in Zeitungsberichten, die viel, viel später erfasst wurden, stand da überhaupt nichts mehr in den Artikeln von. Und es wurde damals auch nicht bei XY erwähnt, dass sie Ecstasy eingenommen hatte. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass sie den Ecstasy-Konsum da nicht erwähnt haben. Aber sie werden wohl ihre Gründe gehabt haben. Ich fand es nur so ein bisschen komisch. Allerdings sagte man, glaube ich, damals in der Sendung, oder ich habe es aus einem anderen Artikel, das weiß ich nicht mehr genau, dass an der Nähe der Fundstelle eine Frau gewohnt hat und die wollte am 10. August, also in der Mordnacht, um 1 Uhr nachts einen Schrei gehört haben. Sehr gut möglich, dass das Ulrikes Schrei gewesen sein könnte. Aber sollte das wirklich Ulrikes Schrei gewesen sein, um 1 Uhr nachts, weiß ich nicht genau, ob dieser Fiat Tipo da jetzt wirklich eine Rolle spielt oder ob die Frau dann vielleicht einen ganz anderen Schrei gehört hat, wenn es überhaupt ein Hilfeschrei oder irgendein Schrei gewesen ist. Ein Hilfeschrei war es, glaube ich, gar nicht, aber sie hat halt irgendeinen Schrei gehört, wie auch immer, der jetzt gewesen ist. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wäre Ulrikes Schrei gewesen um 1 Uhr nachts und sie wäre dann wirklich an diesen Kopfverletzungen gestorben, weil er wird ja nicht stundenlang auf sie eingeprügelt haben, bis sie dann verstorben ist, Das hätte dann ja zur Folge, dass der Täter mindestens noch 2 bis 3 Stunden am Tatort verblieben wäre. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Weil Ulrike war ja weder eingebuddelt noch abgedeckt noch anderweitig beseitigt worden oder so, dass man sie hätte verstecken wollen. Das hat der Täter ja alles gar nicht gemacht. Und dass er dann das Risiko eingeht, noch 2, 3 Stunden am Tatort zu bleiben mit der toten Ulrike, halte ich ehrlich gesagt für abwegig. Aber ich weiß nicht, was ihr dazu meint. Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter ins Jahr 2003, also 12 Jahre später, wurde an der Fundstelle ein Kreuz für Ulrike aufgestellt. Später stellte man auch fest, dass jemand dort regelmäßig Gedichte abgelegt hatte, sogenannte Haikus oder Haikus, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, ich habe es vorher auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Das ist eine traditionelle japanische Gedichtform und dabei geht es um selbstgeschriebene Gedichte, die aber in einem besonderen Stil eben geschrieben werden. Und zu jeder Jahreszeit wurde dort ein Gedicht abgelegt, ein eingeschweißtes. Und das hatte immer indirekt immer mit dem Mord an Ulrike zu tun. Allerdings, diese Gedichte spiegelten nur das wider, was man ohnehin in der Presse entnehmen konnte. Es war kein Täterwissen, hat die Polizei schon deutlich drauf geachtet. Und diesen vermeintlichen Gedichteschreiber, den konnte man sogar ausfindig machen. Das war ein Mann aus der Gegend. Ihm habe Ulrikes Geschichte sehr bewegt und daher brachte er diese Gedichte dort an. Er gab damals an, die Gedichte selbst verfasst zu haben. Jedoch fand man später heraus, dass diese im Internet schon sehr viel eher veröffentlicht wurden. Und in diesem Forum oder auf dieser Internetseite, wo eben damals die Gedichte reingeschrieben wurden, das hat jetzt ein bisschen einen perfiden Beigeschmack, denn der User, der das da reingeschrieben hat, hat sich den Namen Serial Killer gegeben, also Serienkiller. Und das war natürlich schon ein bisschen komisch, auch in Verbindung mit Ulrike. Ich finde, da kann einem ruhig mal mulmig werden, wenn man das dann so liest. Und natürlich hatte die Polizei auch dann ein besonderes Interesse daran, denjenigen zu finden und anhand seiner IP ausfindig zu machen. Die Fahndung allerdings, die endete bei einem Provider in Wien. Damals war es nämlich so, dass die IP-Adressen nicht für einen längeren Zeitraum gespeichert werden mussten. Wer also Serial Killer ist, der Verfasser der Gedichte, das wurde bis heute nicht aufgeklärt. Und ich möchte hier auch nochmal auf ein paar Verdächtige aufmerksam machen, die kurz nach dem Mord sowie auch im späteren in Tatverdacht kamen. Und das waren einige. Ich gehe jetzt aber nur auf ein paar Männer ein, weil das wäre sonst viel zu lang. Der erste und wohl sehr heftig ins Visier genommene Verdächtige damals, das war ein Lokführer aus Franzensfeste in Südtirol. Er hatte einen Bezug zu Innsbruck, war sogar verheiratet, aber sprach gerne jüngere Mädchen an und wollte sexuellen Kontakt zu ihnen. Es wurde damals sogar Haft gegen ihn verhängt und im Fernsehen gestand er sogar den Mord an Ulrike. Und für Ulrikes Mutter war er auch damals einer der Hauptverdächtigen. Er wurde auch mehrmals festgenommen, sein Auto durchsucht und weshalb er aber heute ausscheidet, obwohl er den Mord zugegeben hat, das erzähle ich euch gleich noch. Ein weiterer Verdächtiger war ein verwirrter Mann. Der hat damals behauptet, etwas über den Mord zu wissen, beziehungsweise machte er so krude Angaben, er sei mit einer Prostituierten unterwegs gewesen und diese hätte Ulrike mit einem Stein erschlagen. Die Polizei hat ihm das nicht geglaubt, sie hat damals eher daran gedacht, dass er der Mörder ist, aber auch er schied aus. Auch ein Arztsohn war in Verdacht gekommen, da man ihn kurz vorher am Tatort gesehen hat, aber auch er schied aus. Auch ein Sexualstraftäter, der gerade aus der Haft in der Schweiz entlassen wurde, kam in Verdacht. Genauso jemand, der Artikel über den Mordfall sammelte und sich als Hobbyjournalist ausgab. Und dann gab es noch viele weitere verdächtige Personen, weshalb die aber alle ausgeschlossen wurden. Auch eben derjenige, der sogar das Geständnis ablegte. Das ist folgender Grund, also warum die jetzt alle ausgeschieden sind. Im Jahr 2012, 14 Jahre nach dem Mord, konnte man an Kleidungsstücken von Ulrike eine DNA-Spur finden. Und im Februar 2013 waren die Forscher der Gerichtsmedizin sich sicher, dass dieser Hautpartikel vom Täter stammen muss. Denn dieser Hautpartikel befand sich an einer Kleidungsstelle von Ulrike, die nicht nur durch einen Zufall dahin gekommen sein könnte, zum Beispiel im Vorbeigehen. Und man könnte jetzt ja auch denken, sie war ja auf der Street Parade, vielleicht ist das von einem Mann von dort. Aber das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, man konnte wohl sogar feststellen, dass dieser Partikel, dieser Hautfetzen erst am Tatort dorthin gelangt ist. Wie auch immer das jetzt geht, was es da so für Techniken gibt, aber selbst das hat man wohl rausfinden können. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, eben in Bezug auf die Street Parade. Somit konnten also alle mittels dieser DNA-Spur ausgeschlossen werden. Weshalb der Lokführer allerdings das Geständnis damals ablegte, da ist man sich nicht ganz sicher. Vermutlich aber war es der Druck, dass eben ja ein Ermittlungserfolg stattfinden sollte und ja, die Ermittler manchmal ja so Zeugen oder Tatverdächtige sehr unter Druck setzen und vermutlich hat er deswegen damals eine Tat zugegeben, die er niemals begangen hatte. Man startete auch einen DNA-Abgleich in der Europäischen Polizeidatenbank, aber leider fand man dort keinen Treffer. Die Ermittler hoffen heute im Fall von Ulrike eigentlich nur noch auf einen Zufalls-DNA-Treffer, denn leider hat man auch jetzt so viele Jahre später ihren Mörder niemals fassen können. Es fanden sich auch keine Zeugen, die zum Beispiel Ulrike in der falschen Bahn sitzen sahen, sodass sie so nach Südtirol kam oder dass sie am Innsbrucker Bahnhof mit einem Mann gesichtet wurde, der sie vielleicht dahin gefahren hat. Es war leider keine Spur mehr dabei, die weiterführte. Man weiß also heute ja wirklich nicht, wie ist sie überhaupt nach Südtirol gekommen. Ich vermute aber, vielleicht war sie übermüdet, hat sich in den falschen Zug gesetzt und dann hat sich vielleicht jemand Falsches kennengelernt, so würde ich jetzt denken, aber das ist ja leider heute alles nicht geklärt. Man hatte also unzählige Verdächtige, auch Volker Eckert, ein deutscher Serienmörder und auch ein LKW-Fahrer war noch mit dabei, aber alle konnten eben dadurch ausgeschlossen werden. Wer ist also der Mörder von Ulrike Reistenhofer? Ich hoffe wirklich für ihre Familie, dass man die Frage vielleicht irgendwann nochmal beantworten kann. Ja, meine Lieben, das war auch heute nun mal ein Fall aus Österreich bzw. Italien für euch und auch irgendwo Schweiz. Ich hoffe, er war interessant für euch. Ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ich durch Zufall auf den Fall gestoßen bin, durch eine kurze Reportage auf Sat.1 Gold. Und ich habe den Fall wirklich vorher nicht gekannt, auch noch nie gehört. Ich fand ihn aber sehr spannend, gerade weil sie ja eben nach Südtirol kam und keiner weiß so wirklich wie und dann auf einmal erschlagen am Ufer liegt, sehr, sehr traurig auch. Und dass man da wirklich niemanden so überführen konnte, nach so vielen, die da in Tatverdacht geraten sind, das ist wirklich traurig. Aber es ist gut, dass man jetzt eben diese DNA-Spur hat und dass die auch vom Tatort ist. Und vielleicht kann man damit doch irgendwann nochmal denjenigen finden, der Ulrike das angetan hat. Das würde ich mir wirklich sehr für ihre Familie wünschen. Ihre Mutter hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das ich leider nicht habe. Vielleicht werde ich es mir mal bestellen, genauso wie ich das damals bei Levko und Felix gemacht habe. Da hat die Mutter von Felix ein Buch geschrieben und es gibt über Ulrike auch ein Buch, das die Mutter nach ihrem Tod geschrieben hat. Ich verlinke euch das mal, wer da Interesse dran hat, kann sich das ja bestellen. Und ja, meine Lieben, damit schließe ich die heutige Folge über den Mord an Ulrike Reistenhofer und sage bis zu einem nächsten Fall. Eure Lia.